Innovation Rockstars.
Innovation Rockstars.
Heute mit Fabian Lindermeer von der MTU Aero Engines AG.
Fabian nimmt uns heute mit hinter die Kulissen des MTU InnoLabs und zeigt uns, welche Möglichkeiten ein firmeneigenes Lab im Hinblick auf Trendscouting, schnelles Prototyping und eine agile Entwicklung von neuen Innovationen bietet. Doch wie wird so ein InnoLab eigentlich aufgebaut? Welche Hürden gibt es dabei zu überwinden? Wie lange dauert die Entwicklung von einer Idee bis zum fertigen Prototypen? Und was hat es mit dem Bauteildoktor auf sich? Jetzt bei Innovation Rockstars.
Willkommen zu einer weiteren Folge der Innovation Rockstar Interviews. Ich bin Christian Mühlroth und in dieser Folge sprechen wir mit Fabian Lindermeer von der MTU Aero Engines AG. Fabian nimmt uns heute mit hinter die Kulissen des MTU InnoLabs. Und er wird uns auch anhand paar ganz konkreter Beispiele mal aufzeigen, welche Möglichkeiten ein firmeneigenes Lab im Hinblick auf Trendscouting, schnelles Prototyping und natürlich auch eine agile Entwicklung von neuen Innovationen bietet. Fabian, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns einen Einblick in deine Arbeit zu geben. Im Allgemeinen, was die MTU betrifft, aber auch speziell deine Tätigkeiten rund um das MTU InnoLab.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir mal, würde ich sagen, einfach ja ganz von vorne an. Starten mit dir. Also, wer bist du und was ist denn so dein Werdegang?
Ja, Fabian Lindermeer. Ich habe einen zweigeteilten Hintergrund sozusagen. Ich habe zum einen Luft- und Raumfahrt an der TU studiert und habe aber davor auch mal BWL studiert vor Urzeiten, abgeschlossenes BWL-Studium und ganz kurzzeitig für eine Bank gearbeitet. Danach aber umentschieden sozusagen, nochmal von neu gestartet, Karten neu gelegt, an der TU angefangen und danach habe ich für die ESA gearbeitet, die Raumfahrtagentur im Business Incubation Center, habe da ganz viel Dynamik und ganz viel Spirit mitgenommen und bin von da aus dann zur MTU gewechselt und bin jetzt hier im InnoLab tätig.
Das ist schon eigentlich ein ganz, ganz cooler Werdegang, ne? Und auch wenn den meisten MTU vielleicht ein Begriff ist, ja, so ganz frei nach dem Motto, die machen da halt irgendwas mit Flugzeugen oder so, ja. Lass uns vielleicht zum Einstieg auch nochmal kurz für alle klären, was genau macht denn die MTU eigentlich und auch im Speziellen, was ist denn deine Rolle bei der MTU?
Die MTU entwickelt, fertigt Triebwerkskomponenten. Wir stellen kein ganzes Triebwerk her, aber Komponenten dafür für zivile und militärische Triebwerke. Und wir sind natürlich auch zweites großes Standbein im Maintenance-Geschäft unterwegs. Da auch weltweit tätig an über 15, 16 Standorten mit über 10.000 Mitarbeitern. Meine konkrete Rolle hier im InnoLab ist Trend- und Technologie-Scouting und auch die Kooperation mit Startups aufzubauen und Projektleitungen von InnoLab-Projekten.
Da kommen wir dann gleich auch nochmal dazu. Ich würde aber ganz, ganz kurz, bevor wir wirklich inhaltlich in die Themen, die du gerade angesprochen hast, einsteigen, so eine etwas leicht höhere Flughöhe einnehmen. Ne? Also wir wissen ja alle und insbesondere jetzt die jüngsten Entwicklungen jetzt Ende 2020 haben ja gezeigt, dass der Druck nach Innovationen in allen Branchen immer weiter ansteigt. Ja? Und wer eben vorne mit dabei bleiben möchte, da reicht es einfach nicht mehr, nur reaktiv am Puls der Zeit irgendwie zu bleiben, sondern man muss eben auch proaktiv ran, man muss proaktiv innovieren. Denn eine Garantie für eine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit, die gibt es heute einfach nicht mehr. Jetzt ist ja die MTU wirklich weltweit ihr seid weltweit für eure fortschrittliche Triebwerkstechnologie bekannt. Was meinst du, warum braucht das Unternehmen genau jetzt eigentlich ein InnoLab?
Also MTU war schon immer ein innovatives Unternehmen. Da kommt die Frage häufig so, warum braucht es euch jetzt noch on top? Wir sind doch eh schon gut unterwegs. Und das stimmt auch. Wir haben schon immer Hochtechnologie entwickelt, sind da auch Weltmarktführer in unserem Bereich. Das ist alles gut. Was das InnoLab jetzt noch zusätzlich mit reinbringt, ist so diese diese Sicht nach außen, diese Fühler nach außen auszustrecken. Was gibt es da draußen? Welche Technologien sind da unterwegs? Welche Trends gibt es? Welche Startups? Und diesen Blick nach außen bringt das InnoLab dann mit rein. Und dann so ein zweiter Aspekt, der vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist, dieses Lab-Labor-Charakter, mal kurzzeitig was ausprobieren, vielleicht auch mal eine neue Maschine ausprobieren, einen neuen Prozess ausprobieren, ohne dass wir, oder wir haben die Möglichkeit, das auszuprobieren, ohne dass wir unser Live-System in irgendeiner Weise gefährden oder zerschießen. Also wir können hier im Labor Sachen kurzfristig ausprobieren, zum Prototypen führen, und wenn es dann funktioniert, dann überführen wir es sozusagen anschließend in die MTU-Logik, in die MTU-Systeme, und dadurch sind wir auch viel schneller, weil wir diese Systemhürden ein Stück weit umgehen können.
Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Das ist eigentlich ganz spannend. Wie baut man denn so ein InnoLab auf? Also, ne, was braucht man dafür? Und vielleicht auch, welche Hürden muss man da nehmen, um so ein Lab wirklich aufbauen zu können?
Ich glaube, am Anfang ist es ganz wichtig, so ein Stück weit für Akzeptanz zu sorgen. Wir haben in der Konzeptphase, wo es darum ging, ja, wie wollen wir uns hier überhaupt aufstellen, schon ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen, aus unterschiedlichen Standorten mit eingebunden. Die konnten ihre Ideen mit einbringen. Ich glaube, dadurch haben wir schon diesen ersten Schritt geschaffen, dass diese neue Einheit auch in der Organisation akzeptiert wird. Und in der Umsetzungsphase oder jetzt in der Betriebsphase, InnoLab läuft jetzt, wir setzen Projekte um, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, und diesen Hinweis haben wir auch von anderen Labs bekommen, du kannst schon scheitern, und das ist auch Teil der Mission, immer wieder Projekte anzugehen, die nicht funktionieren, aber das erste Projekt, das sollte funktionieren und das sollte so ein richtiger Kracher sein, um die Organisation auch zu überzeugen. Und ja, das haben wir auch beherzigt, also da ganz viel Energie reingesteckt in das erste Projekt, um da wirklich den Treffer zu landen und dadurch diese Stück weit diese Akzeptanz im Unternehmen ja für uns selber zu schaffen. Und dann im laufenden Betrieb ist es, glaube ich, wichtig, ganz regelmäßig zu kommunizieren, die Arbeit ganz transparent zu machen. Woran arbeiten wir? Welche Trends und Themen fassen wir an? Genau, da einfach, glaube ich, regelmäßig Updates geben, Einblicke geben und die Leute ein Stück weit begeistern. Und ich habe es auch vorhin schon erwähnt, ein Stück weit, was sicherlich da auch mit reinspielt, ist, wir haben eine Räumlichkeit, ein Lab, ein echtes Labor. Ich sitze jetzt auch gerade hier im Labor, man sieht es vielleicht auf der Webcam im Hintergrund. Also wir haben hier die Möglichkeiten, Leute zusammenzubringen. Wir sind auch ein Stück weit, oder haben zumindest die Möglichkeit, uns IT-technisch vom Hauptsystem abzukoppeln, um genau mal einfach kurzzeitig was auszuprobieren, ohne die Hauptsysteme zu gefährden, sozusagen.
Also ich nehme an, eure Kunden sind dann, ne, vor allem eben intern, also ihr spricht da eben vor allem eure interne Kundschaft an, aber wie bekommen denn andere Mitarbeiter oder eure internen Kunden insgesamt überhaupt mit, dass es euch gibt? Macht ihr da irgendwie Marketing oder wie kommuniziert ihr da in die Organisation rein?
Genau, also unser Fokus ist tatsächlich erstmal auf den internen Kunden ausgerichtet, ganz stark. Und regelmäßige Marketingmaßnahmen. Wir schreiben einen Blog, wir versuchen Impulsveranstaltungen durchzuführen, Tag der offenen Tür, wir laden Startups mit ein. Wir sind da ganz an ganz vielen unterschiedlichen Kanälen auch unterwegs und versuchen da die Organisation anzusprechen und da unsere Arbeit auch ein Stück weit transparent und offen zu machen.
Okay, und wie entsteht denn dann so ein Thema oder wie entsteht denn eine Idee? Vielleicht können wir das einfach mal konkretisieren. Gehen wir mal wirklich ins InnoLab rein. Kannst du vielleicht anhand von einem Beispiel, irgendeinem Projekt, das du erzählen kannst, mal von Anfang an bis Ende mich so ein bisschen durchführen? Ne? Also wie entsteht ein Thema? Wie kommt da ein Thema überhaupt auf? Dann der Weg zum Prototyp etc.?
Ja, kann ich gerne machen. Also ganz grundsätzlich entstehen Themen. Wir bieten natürlich allen Mitarbeitern erstmal ganz grundsätzlich an, wenn sie eine Idee haben oder irgendwas aufgreifen möchten, hey, kommt einfach auf uns zu, nimm den Telefonhörer in die Hand, ruf uns an, komm vorbei und wir sprechen drüber und schauen, wie viel Potenzial hat es. Also diese Möglichkeit besteht permanent sozusagen. Also dieses Diese Offenheit, die leben wir natürlich. Und darüber hinaus gibt's weitere Formate, Möglichkeiten, die wir einfach immer wieder auch regelmäßig durchführen. Competitions, kleine Wettbewerbe oder Herausforderungen. Jemand steht vor einem Problem. Wir machen Ideation Workshops, also versuchen wirklich Lösungen uns zu erarbeiten, ganz gezielt für eine bestimmte Problemstellung. Da gibt's, glaube ich, unterschiedliche Kanäle, einfach wie diese Ideen ins InnoLab reinkommen. Und so ein ganz konkretes Beispiel habe ich auch, kann ich mal von einem berichten sozusagen. Das Projekt hieß der Bauteildoktor. Und vielleicht eine kurze Info vorab oder eine kurze Hintergrundinfo, sonst versteht man das Problem, glaube ich, nicht so gut. Wir haben bei jedem Bauteil, was wir anfertigen, hier in München, das durchläuft zum Schluss eine Sichtkontrolle, eine Sichtprüfung. Und die wird durchgeführt von einem Experten, der Sichtprüfer, der nimmt jedes Bauteil in die Hand, hält es gegen das Licht, schaut, gibt es da Verfärbungen, gibt es eine Delle, gibt es einen Einschlag, also irgendwas, was dann am Bauteil nicht stimmt, und der kontrolliert das. Und wir wollten dieser Person ein KI-System zur Seite stellen, um seine Arbeit so ein Stück weit zu erleichtern. Die Arbeit ist sehr anstrengend, sehr ermüdend, kann beispielsweise auch in der Nachtschicht gar nicht durchgeführt werden, weil da die Augen zu müde sind, um das durchzuführen. Und um die Kollegen und Kolleginnen so ein bisschen zu unterstützen, wollten wir ein System auf die Beine stellen, um die tägliche Arbeit ein bisschen leichter zu machen. Wie haben wir es gemacht? Wir haben im Grunde genommen zwei Schritte. Wir scannen im ersten Schritt erstmal das Bauteil und erstellen ein 3D-Modell und versuchen dann auf diesem 3D-Modell potenzielle Schad- und Fehlstellen zu identifizieren und diesem Sichtprüfer auf einem Monitor anzuzeigen. Wir mussten in den 3D-Scanner eine KI mit einbauen, eine künstliche Intelligenz, die idealerweise unterscheiden kann, was ist oder die lernen muss, wann handelt es sich um einen echten Bauteilfehler, den wir wirklich auf dem Bauteil haben, und wann ist es vielleicht nur ein Messfehler, der bei der Aufnahme zum 3D-Modell zustande kommt. Also diese Unterscheidung sollte die KI treffen, oder wir wollten sie anlernen, das zu tun, um zuverlässig auch sagen zu können, hey, hier ist wirklich ein Bauteilfehler oder das ist vielleicht nur ein Messfehler. Wir haben das System aufgebaut und auch die KI antrainiert mit vielen Samples, um der wirklich beizubringen, okay, so sieht ein echter Fehler aus, das kann ein Kratzer sein, hier ist eine Delle. Das haben wir dem alles beigebracht und konnten auch nachweisen, dass es lernfähig ist, dieses System hier bei uns in der Laborumgebung. Und haben dann zum Schluss das System ja sozusagen antreten lassen gegen den Menschen, gegen den Sichtprüfer, um wirklich auch mal diese Validierung reinzukriegen, wie gut ist das System.
Also der klassische Vergleich so, ne? Mensch gegen Maschine und wer gewinnt da eigentlich?
Genau, Mensch gegen Maschine, wobei okay. Unser Antritt war ja gar nicht, den Menschen zu ersetzen, sondern den zu unterstützen. Trotzdem natürlich diese kleine, validieren muss man ja trotzdem, ne? Und da muss man sagen, der Mensch ist ein starker Gegner. Also den zu schlagen, das ist nicht einfach. Und im Grunde genommen ist es uns auch hier nicht gelungen. Also wir konnten die schnelle Zeit, wie der Sichtprüfer da die Bauteile kontrolliert und auch diese feine Auflösung, wir sprechen hier von Bauteilfehlern im Mikrometerbereich, was der per Auge erkennen kann. Und wenn er es per Auge nicht erkennt, fühlt das, indem man mit dem Fingernagel drüber fährt, auch ganz interessant. Also wir sind die Menschen einfach sehr, sehr fein motorisch auch unterwegs und ganz, ganz schwer zu schlagen und ist uns im Grunde genommen nicht gelungen. Was für uns trotzdem positives Ergebnis ist. Also ich erinnere mich zurück an die Zeiten bei der ESA. Der Leiter des Programms bei der ESA hat immer gesagt, wenn 9 von 10 Projekten erfolgreich sind, sind wir nicht radikal genug unterwegs. Mhm. Und dieses Mindset, glaube ich, haben wir heute auch noch. Also wenn alle Projekte funktionieren, dann sind wir irgendwo nicht innovativ genug unterwegs. Und wenn man halt so an der Grenze des Machbaren operiert oder agiert, dann findet man irgendwann auch diese Grenze und sagt, okay, hier ist sie, das können wir aktuell gar nicht lösen.
Wie lange warten ihr da so dran? Also vielleicht ist ja ganz interessant, wie lange warten ihr da so dran? Also von dem Thema, also Start, ihr habt euch überlegt, okay, der Bauteildoktor wäre eben was extrem oder vermutlich sehr hilfreich wäre, bis zu dem Prototypen und bis zur Entscheidung, wahrscheinlich ist es doch besser, wenn wir noch ein wenig nachschärfen. Wie lange hat es ungefähr gedauert? Ein paar Wochen, ein paar Monate oder?
Genau, das dauert schon ein paar Monate. Ja. Also ein paar Wochen ist zu kurz hier, wie wir die von der Entscheidung, ja, wir wollen das Projekt umsetzen, bis wirklich dem Ergebnis, okay, so stehen wir heute da. Das dauert so 6-7 Monate hat es gedauert. Wir haben hier auch zwei externe Unternehmen mit eingebunden, auch ein Startup, um da dieses externe Know-how auch mit einfließen zu lassen, wirklich auch die neuesten Technologien hier zu verwenden. Und da ist natürlich auch ein kleiner Prozess vorgelagert. Man muss die externen Partner finden und dann müssen die auch Zeit haben, dann auch hier idealerweise vor Ort mitarbeiten in einem kleinen Team und dann da auch programmieren und dann zum Schluss zum Ergebnis kommen. Das dauert alles. 6-7 Monate haben wir gebraucht. Trotzdem, wenn man bedenkt, wie kompliziert dieses Thema ist, eine sehr, sehr kurze Zeit.
Würde ich auch sagen. Ne? Und gerade so ein InnoLab ist ja auch dafür da, Sachen auszuprobieren. Ne? Und eben, das war ganz spannend, weil irgendwann muss man auch mal entscheiden, gibt es einen Exit oder nicht. Ne? Also ist es eine gute Sache, ist es nicht eine gute Sache? Das ist ein gutes Beispiel. Du hast erwähnt, KI, ihr habt da was mit KI gemacht, also künstliche Intelligenz. Und KI ist ja jetzt sicherlich einer der größeren Themen, vermutlich ja, der kommenden Zeit oder der nächsten Dekaden. Und du hast auch erwähnt, dass ihr im InnoLab Trendscouting betreibt, also nach neuen Technologien Ausschau halt, nach neuen Technologietrends dann auch sucht. Vielleicht können wir da mal ein bisschen reingehen. Warum ist das bei euch so wichtig? Warum macht ihr das?
Genau, dieses Trend- und Technologiescouting ist ein ganzes oder ist ein Stück weit im originären Auftrag vom InnoLab eigentlich mit dabei. Es wurde unter anderem genau dazu gegründet, diese Fühler nach außen auszustrecken, wirklich auch vielleicht ein Stück weit das Risiko, einen Trend zu verpassen, dass man das mindert, dass man da am Ball bleiben kann und auch die Technologien, die sich schnell verändern, dass man die im Blick hat, so ein Stück weit, und die Trends verfolgt, dass man weiß, was draußen los ist und versucht dann auch, ne, zu beurteilen, welche davon sind interessant und spannend für die MTU, sind auch nicht alle, aber viele davon, und dann die richtigen dann auch in die Organisation reinzuspielen.
Wo sucht ihr denn da? Also wie stößt ihr eigentlich auf neue Themen, also zum Beispiel auf neue Technologietrends?
Im Grunde genommen gehen wir zweistufig vor. Wir haben eine ganz kleine Kerntruppe hier, das InnoLab, was sich um Trends kümmert, die sie wirklich wo wir halt drauf stoßen, auf externe Events, auf Konferenzen, Magazine, Online-Recherche, also ganz unterschiedliche Kanäle, die wir hier nutzen, um die Trends mal zu sammeln und zu bewerten. Und wenn wir die runtergefiltert haben und wirklich sagen können, ja, dieser Trend ist spannend für uns, hat hohes Potenzial, ist auch innovativ und neu für die Organisation, dann kommt der zweite Schritt, nochmal die Ausarbeitung dann sozusagen, die Use Cases, die Anwendungsfälle innerhalb der Organisation zu finden und auch Wege zu finden, wie wir die Technologie reinziehen können ins Unternehmen und wie wir am besten davon profitieren.
Da ist ja momentan ganz schön viel los. Ne? Es gibt ja wirklich also eine Zigzahl an nicht nur Technologietrends, sondern ja auch Trends, die sich im Marktumfeld so bewegen. Ne? Wenn ihr da was gefunden habt, wie entscheidet ihr denn? Du sagst im Potenzial, habt ihr da so ein paar Parameter, Kriterien, die ihr nutzt, um zu entscheiden, ist das für die MTU interessant oder relevant? Wie macht ihr das?
Ja, klar. Wir haben uns Bewertungskriterien die legen wir zugrunde und entscheiden dann. Und das entscheiden wir auch nicht alleine. Man muss das schon absprechen mit unterschiedlichen Abteilungen, Standorten, die da auch ganz unterschiedliche Sichtweisen drauf haben. Also da, das ist auch ganz wichtig, glaube ich, da unterschiedliche Meinungen sich anzuhören und dann zu verstehen, wo liegen denn wirklich die Potenziale für die MTU auch.
Ja. Also ein eher kollaborativer Ansatz, was ja natürlich Sinn macht, denn du brauchst ja die unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Erfahrungen auch dahinter, um das einschätzen zu können. Okay, ja, das ist cool. Du hast gesagt, ihr habt ein Team, was nach draußen schaut. Wie sieht es denn aus mit so datengetriebenen Ansätzen? Macht ihr sowas? Guckt ihr auch mal Patente durch? Oder habt ihr eher, sage ich mal, ein Team, was stark auf Beobachtungen noch zurückgreift?
Im Moment würde ich sagen, wir fangen zaghaft an, datengetriebene Ansätze uns anzuschauen. Haben da auch mal ein, zwei Startups ausprobiert und waren von der Technologie noch nicht so überzeugt in dem Fall. So datengetriebene Ansätze, weil unsere Branche vielleicht ein Stück weit auch speziell ist. Also Luftfahrt hat ganz, ganz spezielle Anforderungen, die auch durch Startups beispielsweise schwer zu bedienen sind. Da braucht man schon immer die Spezialisten irgendwo. Drum sind wir noch, vielleicht auch ein bisschen hemdsärmlich, draußen einfach selber unterwegs, gehen zu Veranstaltungen, zu Events, zu Startup-Events, Konferenzen, versuchen da die Trends abzugreifen und bei uns irgendwie reinzuziehen.
Mhm. Apropos Startups ist ein gutes Stichwort. Du hast auch vorhin schon mal, ich glaube, zu Beginn von der Episode erwähnt, dass ihr immer mal wieder mit Startups zusammenarbeitet, ne? Um zum Beispiel auch beim Bauteil Doktor Themen wie KI, vielleicht auch mit der Programmierung oder mit bestimmten vielleicht Image Recognition Sachen oder so, ne, zu unterstützen. Wie kommen denn solche Kooperationen bei euch zustande? Sucht ihr die aktiv? Macht ihr da Ausschreibungen? Kommen die zu euch? Oder wie findet ihr die Startups und wie könnt ihr dann aufeinander zugehen?
Ja, wir haben auch externe Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die darauf spezialisiert sind, so Startup-Ökosysteme durchzuforsten nach bestimmten Kriterien, die man vorgibt. Das nutzen wir auch gerne und haben da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Und natürlich auch direkte Ansprache von uns selber. Wenn wir ein Projekt definiert haben und wir wissen, was wir brauchen, wo wir hinwollen, dann suchen wir uns selber gerne eigentlich auch diese externen Startups und Partner auch aus, um ja einfach auch unsere eigenen Anforderungen da mit einfließen zu lassen. Manchmal haben wir auch, oder was wir schon gemacht haben, so bestimmte Impulse-Events zu, wir haben einen Technologietrend erkannt und sagen, okay, wir würden gerne mal verstehen, was da draußen passiert, haben dann Startups eingeladen, hier zu pitchen und haben gegenüber unsere Fachabteilung gesetzt, die dann sich das anhören können und dann danach sozusagen entscheiden, mit welchem Startup wollen sie ein Projekt starten, wo können wir die einsetzen und wo nicht.
Ja, cool, also so wirklich so ein Pitch-Abend, ja, wo ihr sagt, genau, hier ein paar Startups, kommt mal rein in euer InnoLab, stellt mal vor, was ihr habt und zeigt, dass ihr quasi was könnt. Und wenn ja, haben wir da auch ein cooles Projekt für euch. Ja, Mensch, also euer InnoLab ist schon ganz schön breit aufgestellt, ne? Also wenn ich dir so ein bisschen zuhöre, ihr macht da Trendscouting, Technologietrends identifiziert ihr. Ihr prüft so ein bisschen gerade, ob ihr auch datengetriebene Analyse, zum Beispiel Patente oder sowas nimmt. Ihr habt Kooperationen mit Startups, Rapid Prototyping. Also ist doch schon eine breite Klaviatur, wie ich finde, die ihr euch da in der kurzen Zeit aufgebaut habt. Jetzt natürlich die Frage, so was kann da noch kommen? Ne? Also was plant ihr denn so für die Zukunft? Wo geht die Reise hin? Vielleicht auch welche Themen, welche Technologietrends seht ihr denn so am Horizont für die, ja, sag ich mal, die nächsten paar Jahre?
Wir wollen eigentlich so die bestehenden Aktivitäten, die wir schon machen, immer noch stärker ausbauen. Ich glaube, wir haben noch, auch das Netzwerk kann nach draußen noch stärker ausgebaut werden, noch mehr, noch näher an die Startups ranrücken, auch an Initiativen von der TU München Richtung KI oder anderen Forschungsinstituten. Da passiert ganz viel Spannendes und ich glaube, dieses Netzwerk nach außen aufzubauen, um dann auch wirklich am Ball zu bleiben, an den Trends dran zu bleiben, das ist ganz wichtig und da wollen wir auch noch stärker werden.
Was siehst du so oder was seht ihr so am Horizont? Ja, so ein paar Technologietrends, womit KI ist ja so ein Ding, aber es ist natürlich super breit auch. Ne? Was seht ihr da so am Horizont? Was habt ihr so auf eurem Radar drauf? Natürlich nichts Vertrauliches, ne? Auch
klar. Ja, nee, klar. KI ist, das finde ich auch ganz spannend eigentlich, seit ein paar Jahren ist es ja schon bei den Startups ganz in, sage ich jetzt mal, oder ganz weit verbreitet. Und wir haben jetzt aber so seit einem Jahr, habe ich so das Gefühl, die KI drückt jetzt in die Anwendungen rein. Also wir haben jetzt wirklich viele Projekte, die wir dann umsetzen in dem Bereich und auch an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Also ich habe so das Gefühl, KI reden wir schon seit ein paar Jahren drüber. Jetzt ist es aber wirklich so, dass wir sagen, die Technologie ist so weit und unser Fachwissen ist so weit, dass wir es jetzt auch breit anwenden können. Also das finde ich ganz stark und ganz spannend. Ja, so mal links und rechts geschaut, auch ein bisschen vielleicht von der Technologie weg. Was uns auch umtreibt natürlich, ist so das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Da ist ganz, ganz viel passiert, auch in den letzten 1,5 Jahren. Sicherlich angetrieben, Friday for Future, Greta Thunberg und Co., die da wirklich, glaube ich, so einen nachhaltigen Wandel auch in den Köpfen angestoßen haben. Und das beschäftigt uns natürlich auch sehr. Zum einen, wenn wir auf unser Produkt schauen, auf die Technologie schauen, die Gasturbine, wie kriegen wir die eigentlich noch, vielleicht noch umweltbewusster hin? Gibt es Alternativen? Können wir mit Wasserstoff fliegen? Können wir eine Brennstoffzelle vielleicht einsetzen? Das sind Themen, die wir uns anschauen, die auch ganz, ganz spannend sind. Und das hört aber nicht da auf am Produkt, sondern man muss auch die Systemgrenzen ein Stück erweitern, auch die Produktion mit reinnehmen. Wie können wir hier am Standort klimaneutral produzieren? Wie können wir unsere Gebäude noch effizienter aufstellen? Wie können wir vielleicht Prozesse verschlanken? Also das ist ganz, ganz vielseitig und spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Und wir sind da schon mit dabei und gut aufgestellt. Ich glaube, das wird aber andere Branchen auch noch treffen, wenn sie es nicht schon getroffen hat, sozusagen. Vielleicht ist Treffen auch das falsche Wort, sondern eher, man muss sich damit beschäftigen, weil das ist ja nicht ein, ich finde es eine positive Entwicklung. Also ich glaube, dieser neue Mindset ist auch der richtige und es ist zum richtigen Zeitpunkt auch angestoßen, dem ja auch eine tolle Entwicklung irgendwie und auch erstaunlich und toll, was die jungen Menschen da angestoßen haben im Grunde genommen.
Das klingt für mich nach viel, viel Arbeit fürs InnoLab in den nächsten Jahren, würde ich sagen, ja, viel zu tun. Das ist super spannend. Ich würde gern vielleicht noch das ein oder andere Mal bei euch vorbeischauen. Jetzt schauen wir mal, wie das nächste Jahr und wie die Jahre danach so ausschauen. Wir sind auch fast schon am Ende, Fabian. Ich hätte aber noch so eine Art persönliche Frage an dich, ja. Die stelle ich immer sehr gerne. Wenn du mal deine Zeit jetzt bei der MTU und auch im InnoLab so Revue passieren lässt. Was würdest du sagen, was war denn ja, dein bislang größter Innovation-Rockstar-Moment?
Ja, was ist ein Rockstar-Moment, wenn die Leute schreiend rausrennen?
Vor Jubel natürlich, ja. Ja, aber ganz für dich persönlich natürlich.
So Momente entstehen immer wieder, glaube ich. Ich hatte vorhin erwähnt, der erste Schuss vom InnoLab, wenn man das neu aufbaut, sollte sitzen. Bei uns hat er gesessen und wir haben tatsächlich ein Produkt auch rausgebracht, am Markt gebracht und erzielen damit jetzt Umsatz. Also der Moment, wo man mit einem Produkt Umsatz erzielt, ist so ein echter Wow-Moment, wo man denkt, boah, das ist jetzt haben wir es wirklich geschafft. Da zahlt jemand dafür, für diese Leistung. Das ist echt, also das fühlt sich super an, super stolz. Und es gibt auch immer wieder so kleinere Situationen, wo wir versuchen auch die Leute so ein bisschen anzuschieben und so ein neuen Schwung, neues Mindset reinzubringen, wenn irgendwie die Kollegen kommen mit einer Idee um die Ecke und sagen, hier könnte man einen kleinen Prototypen aufbauen und dann sagt man, wie lange brauchst du denn dafür? Und sagt irgendwie, ja, 6 Monate schätzt er und dann, wenn man antwortet, hey, das schaffst du auch in 2 Wochen, wenn du Gas gibst, jetzt komm mal hier aus dem Pushen. Dann glaube ich, passiert auch was in den Köpfen und so. Und das ist auch dann schön, wenn man die Veränderung in den Menschen dann sieht und wahrnimmt, dass sie dann merken, okay, hier geht auch wirklich was vorwärts.
Ja, also kann ich komplett dazu relaten. Ganz ehrlich, Glückwunsch zu eurem InnoLab. Ja, also wir durften schon einige sehen, kennenlernen. Aber bei euch scheint es wirklich gut zu funktionieren. Der Aufbau scheint, also klingt super solide. Die Failure Culture, die ist auch da, natürlich. Ne? Sonst bräuchtest du auch kein InnoLab, ehrlich gesagt. Ja, sonst kannst du einfach inkrementelle Produktweiterentwicklung, Technologieweiterentwicklung machen und dich nichts trauen und fertig. Ja, ist halt super langweilig. Wir sind damit schon am Ende dieser Folge der Innovation Rockstar Interviews. Vielen Dank, Fabian, für deine Einblicke. Ich fand es super. Nochmal Glückwunsch zu eurem InnoLab. Ich kann mir gut vorstellen, wo ihr in ein paar Jahren stehen werdet und welchen Beitrag ihr da auch für die MTU als Ganzes leistet. Ja, danke schön für die ganzen Insights. Hat mich sehr gefreut und hoffentlich bis bald.
Ja, Christian, vielen Dank. Bis bald.
Bis bald, ciao.
Innovation Rockstars.
Das war Innovation Rockstar Fabian Lindermeer im Gespräch mit Altonix-CCO Chris Mühlroth über seine Arbeit im InnoLab der MTU.
Weitere spannende Beiträge unserer Podcast-Reihe finden Sie auf unserer Webseite www.innovation-rockstar.com.